Schwarz hören.
Adrien, bei unserem ersten zufälligen Zusammentreffen, da saßen wir an einem Tisch uns gegenüber. Da habe ich gesagt, ich kenne Sie, weiß aber nicht, wie Sie heißen. Und dann sagtest du, ich kenne Sie auch, Frau Schwarz, und den Podcast Schwarz hören, Gespräch über Leben und Tod. Und da war ich baff. Da habe ich gedacht, wie kann das sein? Ein junger Mann, Mitte 20, kennt meinen Podcast Schwarz hören, Gespräch über Leben und Tod. Wie ist es denn dazu gekommen? Woher kennst du den?
Naja, wir sind irgendwie auf Facebook befreundet seit einer Weile und ich sehe dann immer die Fotos, die du gemacht hast. Schwarz hören, neue Folge mit Bodo Ramelow, mit Dieter Maschine Birr und Falk Willi Wild. Diese prominenten Leute reden über Leben und Tod. Interessant.
Das ist einfach für mich unerwartet, weil doch so ein Thema möglicherweise eher ältere Menschen anspricht. Und du aber offenbar sagst, Mensch, interessiert mich wegen der Gesprächspartner oder weil dich die Themen auch interessieren? Also Leben ist klar, aber Tod?
Die Gesprächspartner zum einen in so einem Kontext zu sehen, wo sie persönlich, sage ich mal, reden. Und es ist in dem Sinne kein Interview für die Klatschpresse oder sonstiges. Es geht um, wie ich finde, Themen, die sonst im Boulevard nicht wirklich zur Geltung kommen.
Und der Tod hat dich nicht abgeschreckt, als ich dann sehr spontan gesagt habe, na dann, Adrien, lass uns einen Podcast dazu machen.
Als Jazzsänger singt man über Leben und Tod, über Liebe, Verderben, über alles. Und ich finde, der Tod ist ein erschreckendes Thema, aber wir reden sehr selten darüber. Wenn ich zum Beispiel auch sage, ich weiß zum Beispiel, wie meine Beerdigung sein soll, sind alles, ach nee, ich möchte jetzt nicht darüber reden, sagt der Gegenüber. Finde, wir sollten öfter darüber reden und das vielleicht positiver sehen.
Positiver im Sinne von?
Der Tod wird irgendwann kommen und ich wünsche jedem Menschen den Tod, den er sich wünscht. Ich finde auch ein ganz besonderes Thema, über welches in Deutschland viel zu selten gesprochen wird, ist Sterbehilfe oder wie wir damit umgehen, wenn jemand aufgrund gewisser Erkrankungen nicht mehr kann und nicht mehr will. Und wir kehren oftmals diese Themen einfach so unter den Teppich.
Genau eines meiner Ansinnen, weswegen ich sage, ist ein hochinteressantes Thema. So wie ich selbstbestimmt lebe, so möchte ich auch selbstbestimmt sterben. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich hinkriege. Schauen wir mal. Aber immerhin beschäftige ich mich damit und weiß, dass es geht, auch in Deutschland. Und der vielleicht noch wichtigere Aspekt ist der zu sagen, Mensch Leute, guckt mal, was ihr mit eurem Leben macht. Denn wenn der Tod da ist oder wenn wir ihn dann selbstbestimmt herbeirufen, dann ist es zu spät. Also was macht man vorher damit? Und ich meine, da muss ich dich ja nicht bekehren. Du bist ein erfolgreicher Jazzsänger und das schon in deinem Alter.
Ja, also Erfolg ist immer relativ. Ne? Also von außen wirkt das vielleicht so, wenn man das von innen selber reflektiert, will man natürlich immer mehr. Und eine Freundin von mir, Johanna Summer, eine ganz tolle Pianistin, hat letztens ein Newsletter verschickt und dort hat sie so Gedanken quasi niedergeschrieben. Und der eine Gedanke war, wann habe ich es wirklich geschafft? Sie wurde eingeladen von einem der Pianisten unserer Zeit, Igor Levit, bei seinem Festival, dass sie dort auftreten darf. Und ein Jahr später kam die Wiedereinladung. Und dann dachte früher immer, wenn ich so etwas erreicht habe, dann habe ich es geschafft. Und kann man auch drüber sinnieren und philosophieren, was ist Erfolg?
Was ist Erfolg, frage ich dich.
Für mich ist der größte Erfolg, wenn ich ein Dach über dem Kopf habe, wenn der Kühlschrank gefüllt werden kann oder gefüllt ist, noch viel besser, und ich gesund bin. Weil in Zeiten, in denen wir leben, seit Corona, dann Krieg, es hört ja nicht auf. Und da versuche ich mich auf die Dinge, die für mich all die Jahre so normal waren, die es aber nicht sind, diese als Erfolgssäulen für mich zu nehmen, weil dann ist alles erstmal gut. Der Rest ist das i-Tüpfelchen. Erfolg ist, finde ich, gerade wenn man in Berlin spielt, ein volles Haus. Weil wir haben so viel Möglichkeiten jeden Abend. Und ich bin wirklich jedes Mal dankbar, wenn Leute wirklich Tickets kaufen. Die könnten bei einem Weltstar sein, die Leute an dem Abend. Aber sie haben sich dazu entschieden, sich zu mir entweder ins A-Train in Berlin oder in die Bayer der Vernunft zu setzen. Und die Karten sind auch nicht billig. Und umso mehr schätze ich, dass das Leute das Geld für mich ausgeben.
Du hast in Dresden studiert, habe ich gelesen. Warum nicht in Berlin?
Ich habe tatsächlich die ersten 2 Jahre in Dresden studiert und bin dann anschließend nach Berlin.
Sollte das sowieso immer ein Musikstudium werden? Also ich meine, wenn ich lese, dass du vorher mit 10 in den Staats- und Domchor Berlin eingetreten bist, dort gesungen hast und inzwischen mit den Berliner Philharmonikern und dem Deutschen Sinfonieorchester gespielt hast, da scheint mir alles vorprogrammiert gewesen zu sein. Oder sieht das heute nur so aus?
Du, also für mich war es einfach so, ich kann nichts anderes, konnte auch nichts anderes. Ich war in der Schule nicht wirklich gut und für mich gibt's nur das Singen. Ich genieße es zu singen und ich genieße es noch viel mehr, für Leute singen zu dürfen.
Lass uns doch mal kurz in deine Geschichte eintauchen. Du bist Sohn eines iranischen Vaters.
Genau, und einer iranischen Mutter.
Und auch einer iranischen Mutter.
Genau.
Und die sind wie nach Deutschland gekommen oder warum?
Mein Vater kam 1978 nach Deutschland wegen des Studiums. Mein Opa väterlicherseits war immer ein großer Fan von Deutschland, hat immer gerne Urlaub gemacht im Hotel Frühling am Zoo. Das Hotel gibt's mittlerweile gar nicht mehr, so wie vieles am Kudamm. Und mein Vater wollte eigentlich in die USA gehen zum Studium, aber mein Opa hat ihm das verboten und sagte, nein, du gehst nicht in ein Land, wo jeder eine Waffe haben darf. Also kam mein Vater nach Deutschland, zuerst nach Bremen. Und nach einer Weile ging es dann nach West-Berlin und er studierte hier Lebensmittelchemie an der TU. Und irgendwann dachte er, nein, Deutschland ist doch nicht sein Land. Ging aber nach der Revolution wieder in Iran zurück und merkte, oh oh, das Land ist es aber auch nicht. Dann lieber schnell wieder zurück nach Deutschland.
Ja, und deine Mutter hat er im Iran kennengelernt.
Genau.
Und dann sind die gemeinsam nach Deutschland gekommen. Du bist dann als Deutscher geboren? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ich bin auf deutschem Grund und Boden zur Welt gekommen, war aber nicht sofort deutscher Staatsbürger, weil die Gesetzeslage damals, glaube ich, eine andere war. Und ich bin, seitdem ich 8 bin, bin ich offiziell deutscher Staatsbürger.
Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass deine Mutter jetzt aber mit den Geschwistern in Kanada lebt.
Genau.
Darf ich fragen, warum?
Meine Mutter hat einen neuen Mann kennengelernt und mit dem lebt sie nun in Kanada mit meinen Geschwistern. Und noch vor Corona war ich meistens 2-mal im Jahr dort zu Besuch. Mittlerweile ist es dann wieder nur 1-mal im Jahr, wenn es passt.
Mhm. Und ist das doof, dass die Mutter so weit weg ist?
Nee, man hat ja dann noch nähere Familie woanders und das ist für mich völlig in Ordnung. Ich bin ein totales Papakind immer gewesen.
Papakind?
Ja.
Und dein Vater lebt ja in Berlin.
Papa wohnt in Schöneberg, ja. Wir haben ein sehr enges Verhältnis. Ja.
Was die musikalischen Wurzeln betrifft, klingt das aber jetzt nicht danach, als ob die Musik dir in die Wiege gelegt worden ist, oder doch?
Mein Vater wollte Musiker werden, durfte es aber nicht.
Ach so.
Er sollte wie alle anderen persischen Kinder auch etwas Vernünftiges machen.
Ah, ich verstehe.
Und
das
Musik,
sagt man dort auch so,
das
ja?
Das sagt man
ja hier auch.
Ja, also dort nochmal, also als Iraner soll man hauptsächlich Arzt werden, genau.
Und das hat dich aber nicht tangiert. Du hast gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich werde und bin Musiker, Sänger.
Ich habe Gott sei Dank einen Vater, der mich immer hat machen lassen.
Jazz-Sänger singen ja oft Standards.
Der Begriff Jazz oder der Begriff Jazz-Sänger, Jazz-Musiker ist sehr breit gefächert. Ne? Ein Manfred Krug hat auch Jazz gesungen, hat nebenher noch Tatort gespielt und andere Filme und Serien gedreht.
Na, und viele Songs von Günter Fischer beispielsweise
genau,
gesungen.
Genau, und Ingrid Hoffmann dann später auch. Und Jazz ist unglaublich vielseitig. Und ja, ich habe auch mal Standards gesungen. Singe sie heute ab und an auch noch mal gerne.
Dieses Where Are We Now ist aber was Eigenes.
Das ist ein Album bestehend aus Songs von unter anderem Where Are We Now von David Bowie.
Ach, das ist David Bowie.
Das ist
Bildungslücke.
Nick Drake, Things Behind the Sun, Steely Dan, The Beatles, einiges.
Steely Dan, toll.
Drauf. Bin ich riesen Steely Dan-Fan.
Ja?
Riesenfan,
Riesenfan
von Steely Dan.
Das heißt, da wagst du dich dann auch ran und singst das auf deine Weise?
Genau. Ich höre viel Musik, ja, und manchmal ist es so, da spricht ein Song zu mir oder ich merke irgendwie, ich habe dem Song noch irgendwas hinzuzufügen. Mhm. Nicht jetzt kompositorisch, sondern aber von der Interpretation oder ich habe Lust drauf. Dann treffen wir uns mit meiner Band, mit Olaf Kasimir, meinem Bassisten, Alexander Rüß an der Gitarre, Christian von der Goltz am Klavier und Tobi Backhaus am Schlagzeug und dann habe ich meistens eine Idee, aber die Band hat eine viel bessere.
Und du sagst dann, die ist besser, die nehmen wir auch.
Richtig.
Ah ja,
genau.
Da bist du also jetzt nicht irgendwie so der Herrscher und sagst, das muss so sein, wie ich das will, sondern ihr seid ein Team.
Wir sind ein Team, aber am Ende ist es so, dass ich immer noch entscheide, was gemacht wird und ich versuche immer recht diplomatisch zu sein.
Und das in deinem Alter. Entschuldigung, dass ich immer wieder drauf rumhacke, aber du bist für mich echt so ein Phänomen, weil ich ja nur schon ein paar Tage älter bin und denke, Mensch, wie kriegt das so ein ganz junger Mann so hin, so eine gefühlvolle Art zu singen und Menschen auch so zu begeistern, denn das scheint ja zu funktionieren. Auf alle Fälle bist du hier mittendrin, mitten in West-Berlin, so muss man sagen. Ist der Osten für dich auch ein Terrain, wo du auftrittst? Abgesehen von der Wabe, da weiß ich ja, da hast du ja ganz früh auch schon Auftritte gehabt. Die ist im Prenzlauer Berg.
Genau, also dieses Ost- und West-Thema, ich bin da so ein bisschen fremd, muss ich sagen. Mm. Weil ich bin, wie das auch mal so schön von Hans-Jürgen Schatz in einem Interview geschrieben wurde, dass ich ein Berliner ohne Ost und West bin. Mm. Und das stimmt auch so. Natürlich habe ich mich mein Leben lang und auch heute noch halte ich mich mehr im Westteil der Stadt auf. Aber das hat einfach nur damit zu tun, dass die Berliner sind alle sowas von Lokalpatrioten, dass die nur in ihrem Kiez abhängen. Ich glaube, wenn ich im Ostteil der Stadt aufgewachsen wäre oder dort zur Schule gegangen wäre oder was ich, wäre ich jetzt, glaube ich, öfter im Ostteil der Stadt. Und dieses Ost-West-Thema,
Da bist du auch zu jung, glaube ich, oder?
Was heißt jung?
Du bist ja weit nach der Wende geboren.
Ja, aber es kommt darauf an, aus welchem Elternhaus man kommt. Ne? Wenn das einem ständig eingeflößt wird, ist es was anderes. Für mich ist es so, ich bin in Berlin geboren und aufgewachsen und Punkt.
Gut ist.
Genau.
Mein Sohn ist gut 10 Jahre, das heißt 13 Jahre älter als du, der sagt, lass mich mit dem Ost-West-Kram in Ruhe. Mhm. Das interessiert mich überhaupt nicht. Also das ist sehr verschieden. Wenngleich das natürlich für mich, wie du dir vorstellen kannst, ich habe ungefähr die Hälfte meines Lebens im Osten gewohnt, bin dort sozialisiert, habe dort meine Bildung bekommen und habe auch meine ersten 10 Jahre Beruf dort gehabt. Das ist schon was anderes, dann in so einem Alter. Ne?
Mich interessiert der Osten aber total, muss ich sagen. Mhm. Musikalisch vor allem, weil mein Vater hat eine Schallplattensammlung von über 3000 Platten und dann findet man auch solche Juwelen und Raritäten wie Sternkompromissen oder
Wahnsinn.
Sowas. Das, oder Karat. Und ich wusste bis vor, glaube ich, 10 Jahren nicht, dass Über sieben Brücken nicht von Peter Maffay ist. Und da muss ich auch mal das Bildungssystem ein bisschen in Verantwortung ziehen, weil wir haben natürlich alles Historische gelernt. Wann ist die Mauer gefallen? Wann war die Wiedervereinigung? Und so weiter und so fort. Aber es wurde nie über die Kultur im Osten gesprochen, was ich sehr, sehr schade finde. Bands wie die Pudis, wie Silly, wie City, Manfred Krug im Jazzbereich, Günther Fischer.
Ja.
Das war alles wirklich tolle Musik, wo die Leute aber im Westen noch viel zu konservativ waren, solche Musik zu machen, finde ich persönlich. Mhm. Ne? Ich finde, eines der schönsten Lieder aus dem ehemaligen Osten ist Schwanenkönig von Karat.
Fritz Wilms, der Komponist.
Abgesehen davon, was für eine grandiose Stimme der
Herbert
hatte. Herbert Reilich. Und was für Texte die geschrieben haben alle. Und das ist ein bisschen, finde ich, in meiner musikalischen Erziehung am Anfang etwas auf der Strecke geblieben.
Ja, das ist das Thema, dass wir Ossis wahnsinnig viel in den Westen geguckt haben und dadurch auch viel aus dem Westen kennen, also auch was die Kultur und die Musik betrifft. Aber wir hatten natürlich eine eigene Musikkultur zum Beispiel. Und wenn heute immer gesagt wird, naja, es gab keine deutschsprachigen Texte, denn bei uns gab es fast ausschließlich deutschsprachige Texte. Das war quasi in der Pop- und Rockmusik Staatsraison. Mhm. Ich habe ja im DDR-Rundfunk meine ersten 10 Jahre verbracht. Die mussten mehr oder weniger Deutsch singen, was ich aus heutiger Sicht als was ganz, ganz Positives sehe, weil dadurch eine ganz eigene Kultur entstanden ist. Sehe ich absolut so.
Ich habe, wie gesagt, meinen Zugang vor allem dadurch bekommen, ich habe die 2 Jahre in Dresden gewohnt und studiert und die meisten Professoren dort haben mal mit Manfred Krug zusammengearbeitet und ein Kumpel von mir sagte zu mir, sing doch mal was von Manfred Krug. Und ich sag, wer? Und habe ich mir das angehört und war völlig platt. Und gerade erst im April hatte ich mit dem Landespolizeiorchester in Brandenburg in Potsdam im Nikolaisaal einen ganzen Nachmittag zu Ehren von Manfred Krug gestalten dürfen. Und wer saß im Publikum? Günther Fischer.
Super. Wäre ja auch mal vielleicht was, dass ihr mal zusammenarbeitet, oder?
An mir soll's nicht scheitern.
Adrin, super spannend und ich kann mir vorstellen, dass da noch richtig viel kommt. Jetzt lass uns mal zu dem anderen Teil kommen. Wir haben ja damit im Prinzip auch schon angefangen, nämlich zum Thema Tod. Du hast gesagt, du findest es wichtig, dass Leute darüber nachdenken, wie das sein wird oder wie man da hinkommt, auch wie das sein wird, so kann man es ja vielleicht formulieren. Ich traue es mich fast nicht zu fragen. Hast du denn da auch schon drüber nachgedacht?
Ja.
Für dich ganz speziell?
Ja. Also ich habe, wie gesagt, wenn ich mit Leuten darüber rede und gerade vielleicht auch wegen meines Alters, sagen sie dann, nee, darüber möchte ich jetzt mit dir nicht reden. Gut, ist dann so. Aber für mich ist zum Beispiel eines klar, ich möchte nicht, dass es ein Trauerakt wird, meine Beerdigung. Es hängt auch natürlich mit meinem Leben zusammen. Wie werde ich gelebt haben am Ende? Wird es so eine graue Beerdigung sein, wo dann Leute sagen, ach, oh, das war ja schon ein hartes Leben oder weiß ich was. Für mich ist wichtig, dass es eine Lebensfeier ist. Wir haben erst vor einigen Monaten eine Freundin verabschiedet und es war nicht als Trauerfeier angekündigt, sondern als Lebensfeier. Und das fand ich total schön, weil wir haben ihr Leben gefeiert, welches sie mit uns teilweise verbracht hat. Und ich weiß zum Beispiel auch, was für Songs auch gespielt werden sollen und so
weiter. Ja, sag mal, verrätst du da schon was?
Ja, Nick Cave, mhm. Into My Arms. Mhm. Das ist ein wunderschöner Song. Und Perfect Day von Lou Reed haben bestimmt einige auch schon. Und wer weiß, vielleicht ändert sich auch die Setlist der Beerdigung im Laufe der nächsten Jahre. Aber für mich ist eines wichtig, was weiß ich jetzt schon in diesem Alter, falls ich krank werden sollte oder sonstiges, ich möchte niemandem zur Last werden. Ich möchte nicht von jemandem, um es mal ganz brutal gesagt zu haben, nicht die Windeln ausgewechselt bekommen. Mm. Ich möchte das nicht. Ich möchte selber irgendwann entscheiden können und sagen, okay, so kann ich und möchte ich nicht weiterleben. Mm. Und ich habe letztens ein ganz, ganz emotionales Video gesehen von einer Schweizer Gesellschaft. Ich habe den Namen wieder vergessen, aber es war eine amerikanische Frau, die jahrelang in London gelebt hat. Und sie hat einfach in einem Schwarz-Weiß-Video in die Kamera geblickt und gesagt, ich habe mich dazu entschieden zu sterben, weil ich nun das dritte oder vierte Mal denselben Krebs habe. Er kommt immer wieder zurück. Ich habe wahnsinnige Schmerzen im Bauchbereich. Ich habe mich von meinen Freunden verabschiedet. Ich habe mich von meiner Familie verabschiedet. Ich habe mein Haus verkauft. Ich habe das Haus sauber gemacht. Ich habe für meinen Hund eine Familie gefunden. Und jetzt fliege ich in die Schweiz und habe mich entschieden zu sterben. Das finde ich sehr mutig. Ob ich das selber machen würde, wenn ich an diesem Punkt wäre, weiß ich nicht. Aber ich finde, es sollte jedem freigestellt sein, dies zu tun. Und für mich ist es wichtig, ich möchte nicht, dass jemand sein eigenes Leben stoppt, nur damit ich mich irgendwie noch im Leben irgendwie zurechtfinde. Weil das ist für mich nicht mehr lebenswert. Ich möchte dann gehen, wenn es am schönsten ist, ist sehr übertrieben gesagt. Aber wenn es nicht mehr geht, dann geht es nicht. Und ich möchte anderen Leuten vor allem nicht zur Last werden. Das ist für mich wichtig. Und deshalb bin ich mir wahnsinnig klar darüber, weil ich habe andere Leute gesehen, die selber drunter gelitten haben. Und als der Punkt dann kam, haben sie dann auch nicht mehr gekämpft und dann haben sie losgelassen.
Kann ich alles unterschreiben, was du sagst. Man kann das übrigens hier in Deutschland auch machen. Mhm. Mit der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben. Mhm. Gibt's ganz offiziell. Seit 25 Jahren ja. Wird man Mitglied und dann kriegt man einen Palliativarzt an die Seite und kann genauso, wie man will, dann dem Leben ein Ende bereiten. Das wissen viele Leute ja. Nicht. Und es muss auch noch, sagen wir mal, um das alles noch etwas leichter zu machen, müssen noch Gesetze her. Da gibt's ja auch im Bundestag inzwischen Entwürfe und sowas alles. Da wird einiges passieren in den nächsten Jahren. Aber ich kann das alles genau unterschreiben, so wie du das sagst, wenngleich ich eben denke, es ist ganz schwer, den Absprung zu finden, dann wirklich zu sagen, jetzt reicht's. Auf der anderen Seite sage ich mir, wenn ich so intensiv bis zu einem gewissen Punkt gelebt habe, das sage ich mir schon seit vielen, vielen Jahren, vielleicht sogar schon seit Jahrzehnten inzwischen, dann kann es so schwer ja auch nicht sein, weil ja so viel passiert ist. Und manchmal sage ich, was soll da noch kommen?
Ja, ich finde, eines der schönsten Zitate ist aus einem Song, einem Jazz-Standard tatsächlich, The best is yet to come. Das Beste steht uns noch bevor. Mhm. Das war auch das Motto von einem grandiosen Jazz-Klarinettisten Rolf Kühn.
Ah, und der ist gestorben gerade, aber
oder vor nicht, zwei Jahren.
Ja, genau.
Und ich war auf seiner Beerdigung. Mhm. Und ich kriege jetzt schon Gänsehaut, wenn ich darüber rede, wenn ich nur dran denke. Auf der Beerdigung wurde eine Live-Improvisation von Rolf und Achim Kühn gespielt, quasi vom Band. Und als diese, ich glaube, 10-minütige Live-Improvisation vom Band fertig war, hat, glaube ich, der Bruder gerufen, Bravo Rolf. Und die Kapelle hat applaudiert. Und das war wirklich, wo ich etwas sage, wow, the best is yet to come. Und das hat er immer wieder gesagt. Und mit wem hat er alles gespielt? Mit Chet Baker, mit Katharina Valente, mit allen großen Stars. Er war der Jazz-Klarinettenstar aus Europa, aus Deutschland. Und bis ins hohe Alter ist er noch täglich ins ehemalige RIAS-Gebäude, heute Deutschlandfunk Kultur, hingegangen und hat 2 Stunden am Tag noch Klarinette geübt, obwohl er eine lebende Legende war. Ja. Und er sagte immer wieder, the best is yet to come.
Was wird über das hinaus, was du vorhin gesagt hast, möglicherweise auf deiner Beerdigung auch zu hören sein? Wir greifen jetzt sehr weit vor. Vielleicht auch ein Stück von dir gesungen, Adrian?
Auf meiner Beerdigung?
Ja.
Ich bin zwar Sänger, aber so narzisstisch auch noch nicht, sage ich
immer. Aber wieso? Guck mal, man könnte dich noch mal hören.
Also, was ich, glaube ich, lustig fände, weil ich versuche immer bei der ganzen Sache noch immer Humor beizubehalten. Ich hatte vor einigen Wochen ein Konzert in der Bar der Vernunft, bin ich eingesprungen für eine Freundin, die einen Trauerfall in der Familie hatte. Und ich habe diesen Abend als Anlass genommen, das zu singen, worauf ich Bock hatte. Du hast den Satz jetzt öfter gesagt, du bist so jung und so weiter. Und da gibt es einen Song, wo ich mich wirklich zu jung für finde, ist My Way von Sinatra. Und ich habe an dem Abend gesagt, jetzt singe ich den. Und ich glaube, es wäre eine lustige Idee, wenn ich zu meiner Lebensfeier vorher den Song My Way aufgenommen habe und dann abgespielt wird. Und dann heißt es, I did it my way.
Schwarz hören.